Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hoi Annik.
Hoi Annik.
Wir reden heute über Erotik, wir reden über Sex, wir reden über Pornografie. Also ab und zu wird es vielleicht ein bisschen explicit, wie man so schön sagt. Wir reden nämlich über Onlyfans.
Genau, und zwar auch ein Thema, das wir zum Beispiel, wenn uns schon ein bisschen länger verfolgt, wo ja auch sehr viel Hip-Hop los, auch über Rapperinnen nachgebracht worden ist. Stichwort Cardi B.
Es gibt ja viele Prominente, die viele Sachen und viele verschiedene Sachen auf Onlyfans machen. Was genau sich mit dem auf sich hat, über das reden wir gerade. Vorher schauen wir aber wie immer nochmal zurück. Annik, was hat dich in den letzten paar Tagen beschäftigt?
Zuerst mal die Architektin und Autorin Zora Del Buono hat den Schweizer Buchpreis für ihr Buch «Seinetwegen» erhalten. Dann nicht so gute News aus Zürich. Brandy Butler hat wegen Sicherheitsbedenken den Kinderanlass «Drag Story Times» müssen beenden. Vielleicht ganz schnell zum Hintergrund. Die Butler hat im Zürcher Tanzhaus Vorlesestunden mit Drag-Persönlichkeiten organisiert, wo im Oktober 2022 rund 10 Mitglieder von der Neonazi-Gruppe «Die junge Tat» die Veranstaltung mega bedrängt und gestört haben. Die Butler hat unbedingt weitermachen, auch um den Rechtsextremen halt trotzen. Aber Zitat, ich konnte die Sicherheit der Kinder nicht mehr garantieren. Dann ein bisschen bessere News aus Kolumbien. Kolumbien verbietet per Gesetz Kinderehe, das heisst Eheschließungen unter 18. Und noch einmal etwas aus Zürich. Dank einer grosszügigen Spende von der Irene M. Stechelin Stiftung hat die Universität Zürich ihre Forschung über Gewalt an Frauen bedeutend können ausbauen. Geplant sind 2 Professuren und ein interdisziplinäres Forschungszentrum.
So, so wichtig.
Genau.
Annik, du hast es vorher gesagt, Onlyfans, Cardi B. Kürzlich ist ohne Artikel auch bei uns gelaufen, aus der Süddeutschen Zeitung, wo es um Lily Allen und ihre Fußfotos ist gegangen, was sie auf Onlyfans gepostet hat. Und
ich meine, ein bisschen unerwartet. Vor allem, ich weiss
unerwartet.
Nicht, so Lily Allen verbinde ich irgendwie mit anderen Sachen, mag vielleicht auch ein bisschen naiv sein. Aber ja, dass sie Fußbilder verkauft, hat kurz irritiert.
Ja, aber sie macht sehr viel Geld mit diesen Fußbildern. Onlyfans ist ja ein Social-Media-Plattform und dort ist es so, dass man ein Bild von der Lily Allen in den Füssen kaufen kann für $10 und sie sagt, wenn sie so 1'000 Abos hat pro Jahr, dann hat sie ungefähr so $100'000 pro Jahr und sie hat sich nachher mal so erklärt, halt auf X, dass sie wie sagt, ein bisschen verkürzt, man verdient einfach nicht mehr mit Streaming und don't hate the player, hate the game. Also ist das so ein gäbiger Zusatzverdienst und es sind ja nur meine Füße und ihre Ehemann findet es auch cool.
Auf einer Seite fair. Ich glaube, auf das kommen wir ja irgendwie auch noch. Auf die andere Seite denke ich aber auch, ist vielleicht eine sehr kurz gefasste Argumentation, um halt irgendwie einfach auch sehr viel Geld können, sehr einfach machen. Ich habe es vorher schon gesagt, eben, ich habe mir natürlich auch überlegt, was so meine ersten Berührungspunkte gesehen sind mit dieser Plattform. Und lustigerweise, also ich mag mich nicht so an einen Schlüsselmoment in meinem Leben erinnern, wo irgendwie die Plattform auftaucht ist, so natürlich überhaupt nicht. Aber ich kann mich noch so, wenn ich zurückdenke, erinnern, dass ich noch weiss, dass am Anfang für mich nicht so gewirkt hat, als wäre es primär nur eine Erotikplattform, sondern ich mag mich an eine Zeit erinnern, darum habe ich es am Anfang gesagt, wo gerade eben Rapperinnen sich eigentlich ein Konto eröffnet haben, um einfach Content liefern, wo explizit ist, aber explizit nicht im sexuellen Sinn, sondern wo ich einfach, bevor es halt irgendwie auf Instagram kommt, zum Beispiel schon einmal einen Trailer von einem Musikvideo kann sehen oder irgendwie ein Lied kann hören. Also so, das sind eigentlich meine ersten Berührungspunkte mit der Plattform gesehen, was ich eigentlich spannend finde, weil heute ist die Konnotation ja ganz eine andere.
Genau, und das hat vor allem damit zu tun, dass anders als zum Beispiel Plattformen wie Instagram auf Onlyfans es eine Altersbeschränkung gibt, das ist ab 18, und dass durch das man jeden Inhalt kann teilen kann, eben auch Nacktheit und sehr explizite Sachen. Aber Annik, wenn wir ein bisschen zurückgehen, noch, bevor wir nochmal, wer dort ist und warum und was es mit all dem auf sich hat und wie Onlyfans auch die ganze Pornoindustrie verändert hat, sagen nicht wir, sondern Leute, die von dieser Industrie sehr viel mehr Ahnung haben. Du hast es angetönt, die Anfänge dieser Plattform. Wo hat das angefangen? Oder wer ist überhaupt dort dahinter?
Also die Gründung war eigentlich 2016 gesehen. Unter anderem, wenn man es googelt, also es ist eine Tochterfirma von einer grösseren Firmengesellschaft, kommt der Name Timothy Stokely. Er ist ein Brit und Geschäftsmann, aber er ist auch selber Pornograf. Eben genau, 2016. Die Plattform bietet Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, durch Abonnements eben prominente Persönlichkeiten primär, also in den Anfangszeiten, können eben nachziehen und exklusive Inhalte zu erhalten. Das Konzept ist aber, hat sich dann sehr stark gewandelt während der Corona-Pandemie. Also dort ist es dann vor allem von Erotikmodels und eben Pornodarstellerinnen und Darsteller genutzt worden, um ihre Inhalte können vertreiben, aber auch um ein Einkommen können generieren.
Und mittlerweile ist die Plattform riesig. Ende November sind die Zahlen für 2023 rausgekommen. Also es gibt über 4 Millionen AutorInnen-Konten, also Personen, die Content generieren, und über 300 Millionen Nutzende. Das sind 30% mehr als im Vorjahr. Und es macht einen wahnsinnigen Umsatz. Man muss sagen, bei diesen Bezahlangeboten, die ja alle sind, nimmt OnlyFans 20%. Das hat bis zum 30. November 2023 einen Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar generiert. 20% mehr als im Vorjahr. Nochmal Anstieg. Und der Gewinn ist gestiegen auf über 650 Millionen. Der Eigentümer, der jetzige Eigentümer, ist ein anderer, Leonid Radwinski. Mhm. Er hat sich eine Dividende ausgezahlt von über 470 Millionen. Also wir reden von einem Riesengeschäft und nicht von einem Nischenprodukt.
Und ich glaube auch, du hast 20% erwähnt. Ich finde das manchmal so ein bisschen abstrakt. Ist 20% Provision in so einer Branche viel oder wenig? Vielleicht einfach als Vergleichspunkt. Also es gibt ähnliche Plattformen, die jetzt halt weniger auf Erotik-Content setzen, aber zum Beispiel Patreon geht so ein bisschen von der Logik in eine ähnliche Richtung und die nehmen 5-12%. Also OnlyFans legt deutlich von der Provision noch einmal einen drauf. Und ich finde, dort sind wir dann auch schon bei einem Diskussionspunkt von vielleicht auch einer ausbeutischeren Seite von der Plattformstruktur selber.
Und du hast vorher etwas Wichtiges angesprochen, oder der Anstieg in der Pandemie, dass es eine alternative Einkommensform war. Also es gibt auch wahnsinnig viele Artikel so von 2021 und man muss wirklich auch sagen, auch der jetzige Geschäftsführer, die vorher, also es gibt auch recht viel Kritik an diesen Strukturen selber. Eine grosse Kritik ist, dass, ich habe es vorher erwähnt, man kann sich ab 18 anmelden und dass die Anmeldung bzw. die Alterskontrolle recht lasch sei. Das sage nicht
wie
ich,
halt
sondern,
überall im Internet. Ja,
das sage nicht ich, sondern eine britische Aufsicht. Also dass zum Beispiel 14-Jährige entweder Nacktbilder aufladen oder dass einfach auch sehr junge Leute oder beziehungsweise Minderjährige sich anmelden können und dann wirklich sehr explizit
auch,
genau, pornografisch konsumieren und die das alles ein bisschen abspielen. Interessanterweise hat es einen Moment gegeben, 2021, wo OnlyFans kurz angekündigt hat, sie wollen pornografische Inhalte verbieten, weil sie Probleme hatten mit Banken, unter anderem wirklich auch Geschäftsleitung, denen sind Bankkonten eingefroren worden. Sie haben es aber, bevor das in Kraft ist, eigentlich wieder aufgehoben. Habe ich auch noch interessant gefunden, weil sie sagen eigentlich explizit so, ja, wir sind nicht nur eine Erotik-Plattform, man kann alles machen. Aber halt, weil man alles machen kann, ist halt der Markt für, was man sonst nicht machen kann dort.
Und ich glaube, genau, ich wollte gerade sagen, und die Einkommensquelle, du hast vorhin ein paar Zahlen genannt. Also ich glaube, grundlegend, ob sie jetzt einen Imagewechsel vornehmen oder nicht, aber der Haupteinkommensstrang oder das Geschäftsmodell beruht letzten Endes jetzt oder der Erfolg auf Erotik-Inhalt.
Interessant ist ja, dass OnlyFans so als emanzipatorische Erfindung irgendwie auch gefeiert wird, weil halt es in dem Sinn ein Shift gibt. Und das ist ein Teil, warum dass man sagt, OnlyFans hat so die Pornoindustrie grundsätzlich revolutioniert, weil es nicht sozusagen eine Person oft ein Mann ist, der alles koordiniert und so in einem Agentursystem funktioniert, sondern es sind, wir bleiben jetzt gleich mal bei Frauen, weil das der Grossteil ist. Es gibt auch Männer, es gibt auch Transpersonen, aber bleiben wir mal bei den Frauen, dass die selber in dem Sinn ihren Content createn, ihren Content anbieten und das Geld eigentlich direkt wieder zu ihnen kommt und so viel selbstbestimmter sein.
Aber findest du das verhebt?
Es ist kompliziert.
Das ist immer die Antwort.
Nein, also es ist kompliziert. Ich finde, wie im ersten Moment verhebt es, ja. Und es hat am Anfang...
Aber kann man also was verhebt für dich im
also,
ersten Moment?
Ich glaube, die
Idee Selbstbestimmungscharakter,
genau, also ich glaube, die Idee von... Also vielleicht muss man auch noch mal zurückgehen. Von, es fängt ja schon damit an, Das habe ich auch in einem Interview gelesen, das war noch relativ interessant, dass man eigentlich immer automatisch davon ausgeht, dass eine Frau, wenn sie sich, ich sage mal, abzieht, das fängt beim Striptease an, pornografische Bilder macht, pornografische Inhalte macht oder nachher auch Sexarbeit macht. Ich meine, das klammern wir hier aus, weil das nochmals ein ganz anderes Thema ist und ein eigenes Thema, das riesig ist, dass das nie eine selbstbestimmte Entscheidung ist. Und das wird auch immer wieder kritisiert von gewissen Aktivistinnen oder von gewissen Frauen, weil ja, natürlich, es ist ein Grossteil, der sich das nicht aussucht. Und es gibt aber auch immer wieder Frauen, die sagen, ich will das machen und es ist für mich eine Selbstermächtigung. Und es ist noch interessant, es gibt eine SRF-Sendung mit der Mona Fetsch, Mona mittendrin, in der Erotikbranche. Und genau dort hat sie so an einer Erotikmesse auch eine Frau gefragt, ja, warum ziehst du dich ab? Und sie hat das gesagt.
Ich finde das lustig, wenn die Leute so dastehen. Das finde ich lustig. Und für die, die es geil finden, umso geiler für mich.
Okay. Hast du gedacht, du machst mal so ein bisschen Porno?
Genau.
Warum? Also ich meine, hast du sonst keinen Job, oder?
Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin selbstständig mit dem. Ich kann mich da schnell so aussehen und ich habe gar kein Problem mehr. Ich finde es lustig, ich finde es geil, wenn die Leute mich anschauen.
Und ich glaube, das ist das Argument für einen emanzipatorischen Charakter, würde ich sagen. Und diese Grundbarriere missen, sehe ich irgendwo durch. Mit einem sehr grossen Aber, wo wir vielleicht nachher dazukommen. Du wirst nicht überzeugt.
Nein, also ich glaube, nein, sicher, das, was du sagst, das sehe ich auch. Ich sehe auch eine gewisse Doppelmoral. Also irgendwie, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Frauen für ihre Attraktivität bewundern, vielleicht ein Stück weit sogar belohnt, Stichwort Pretty Privilege etc. Und sie gleichzeitig dafür verurteilt, wenn sie irgendwie das zu einer Selbstermächtigung oder sogar zu einer finanziellen Unabhängigkeit nutzt. Das sehe ich, auch das Argument von dir, dass irgendwie die Frauen, die Kontrolle über ihren eigenen Körper und auch die Darstellung von dem irgendwie ausüben, dass das, wie du sagst, ein bisschen subversiven Charakter kann haben. Ja, ich glaube aber, dass das nicht durch Plattform OnlyFans passiert. Und zwar auch ganz konkret, und ich habe zudem auch ein spannendes Interview gelesen, beziehungsweise einen Beitrag von der Tagesschau 2022, wo die Medienwissenschaftlerin Lisa Andergassen sagt, OnlyFans wird immer gerne als feministisch beschrieben. Das ist ein Geschäftsmodell. Da gibt es überhaupt kein Bewusstsein oder politischen Anspruch in irgendeiner Form, der feministisch zu nennen wäre. Und ich glaube vor allem der Punkt von, das ist ein Geschäftsmodell und die Plattform an sich hat keinen politischen Anspruch. Also wenn, dann ist der subversive Charakter, von dem du redest, meines Erachtens eine Begleiterscheinung, aber nicht inhärent.
Und da würde ich dir absolut zustimmen. Die Patti Valpatti, Influencerin, Rapperin
und Schwester von der Shireen David. Sorry, das ist jetzt genau die Schwester von der Shireen David.
Die Begeisterung von der Annik ist grossartig.
Richtig coole,
hat in einem Interview mit der Zeit genau das auch gesagt, wo sie jetzt in einem Podcast-Format viel mit OnlyFans beschäftigt und sie hat gesagt...
Darf ich sagen, macht sie OnlyFans? Weißt du das? Nein.
Das weiß ich nicht. Ich glaube es nicht.
Okay,
also in meiner Recherche nicht. Aber sie hat sich für ein Podcast-Format viel mit dem beschäftigt, hat viel mit Creatorinnen geredet oder mit Models. Und sie sagt ganz klar, und da würde ich 100% unterschreiben, es ist nicht eine feministische Plattform, aber es erlaubt feministisches Handeln. Und ich meine, man muss schon noch mal sagen, eben der Tim Stockley, der das gegründet hat, und zusammen mit seinem Vater, hat vorher mehrere pornografische Unternehmen mehr oder weniger unerfolgreich geführt. Und das war ganz klar ein Geschäftsmodell gewesen. Und zum Beispiel eine Kritik ist auch, dass es geht nicht um ein sicheres Umfeld für Pornodarstellerinnen, für Sexarbeiterinnen oder für Creatorinnen. Weil zum Beispiel viele auch sagen, es sei mega schwierig zum Übergriff melden, es gäbe keinen Support oder irgendwie, wenn zum Beispiel Content auf anderen Plattformen geleakt wird. Also es ist wirklich nicht ein politisches Statement im Sinn von wie Erika Lust, die Ethical Porn macht.
Genau, also so die Unterscheidung, die sehe ich eben recht ähnlich. Was mir auch noch begegnet ist, was ich auch finde, dass das also ein bisschen aufzeigt, weil es kommt ja auch immer wieder der Begriff Diversität in diesem Kontext. Und ich habe mal angeschaut, wer denn die Plattform überhaupt nutzt und nutzt im Sinne von wer es konsumiert und nicht wer... Du hast vorhin Autorinnen gesagt, finde ich übrigens noch einen spannenden Begriff, weil ich habe lange... Es gibt ja Creators, also, aber Autorinnen finde ich eigentlich noch einen schönen Begriff für das. Also ja, primär Konsumenten sind Männer, extra jetzt auch nicht gendered. Und es gibt eine Studie von der Cleveland State University, der Palo Alto University und der University of Mississippi, auch von 2022. Also ich glaube, dort finde ich auch noch übrigens vom Zeitframe noch spannend, weil es zeigt genau, dass das dort ja irgendwie so einen Peak erreicht hat während der Pandemie. Und sie haben eigentlich so ein bisschen Demografie angeschaut und dort haben sie aufzeigen, dass es vorwiegend weisse, verheiratete, heterosexuelle oder bi- bzw. pansexuelle Männer sind. Und da frage ich mich natürlich auch, ja, Diversität von den Autorinnen, vielleicht ein Stück weit, aber am Schluss, du sprichst natürlich mit dieser Plattform auch wieder sehr, sehr eine homogene Gruppe an. Und wo es eben nicht den Charakter hat, wo du sagst, wo irgendwie Erika Lust oder so versucht anzugehen.
Ja, ganz viele verschiedene Sachen gelesen. Wir können nachher ein paar Sachen verlinken, weil es wirklich zum Teil lange Texte, aber sehr, sehr spannend, wo man wirklich, also wo Journalistinnen und Journalisten wirklich auch mit Personen, die auf diesen Plattformen aktiv sind oder auf dieser Plattform aktiv sind, geredet haben. Und was dort auch immer wieder rauskommt, ist so, was wird eigentlich konsumiert werden. Und auch, dass zum Beispiel eine Frau nicht zu schön darf sein. Es gibt auch so ein Beispiel, wo wie so eine wie so ein Model sieht. Yeah. Und die sind dann wie zu schön, weil man will ja wie eigentlich jemanden, wo man so die Realität in Anführung sehen. Und dort ist für mich ein riesiger, riesiger, riesiger Aber, der dort reinspielt. Weil was passiert bei OnlyFans ist, dass die Logik aus der Offline-Welt, wo in dieser, ich sage jetzt gleich mal, in diesem ganzen Sexarbeit-, Prostitutions-, Stripperinnen-Kontext, und ich weiss, dass das verkürzt ist, einfach auch online greift. Es gibt nämlich den Ausdruck, New York Times hat ein riesiges Stück zu dem geschrieben, vom E-Pimping. Das heisst, dass es einzelne Männer oder ganze Agenturen gibt, die mehrere Accounts verwalten und sozusagen das Model kreiert Content, weil bei OnlyFans kann man zum einen Content anschauen, aber man kann auch chatten mit diesen Frauen oder mit diesen Personen. Und dass grosse Accounts oft sogenannte Chatter haben. Das heisst, dass nicht die Frau selber chattet, sondern dass einfach irgendjemand chattet auf der Welt. Also auch dort gibt es so Agenturen. Ich habe die Zahl gelesen von, es gibt zum Beispiel so philippinische Chatter, die für $3 pro Stunde mit anderen Männern schreiben. Und die Männer sozusagen am anderen Ende, also die Nutzer, haben das Gefühl, sie schreiben mit dieser Frau. Und so die Nähe, die entsteht und irgendwie so, ah, jetzt bist du nur da. Und so der, schau, ich habe nur ein Video für dich gemacht, das aber parallel an 25 oder wahrscheinlich noch mehr
ist ja auch fair.
Verschickt also, werden. Yeah. Genau. Und, aber die Logik, die greift, und ich finde, es gibt dort eine recht gute SRF-Repo von REC, von Robin Pickis, die wirklich auch so mit Männern gechattet hat. Und das ist einfach für mich ein riesiger Aber. Und dort hat es nachher auch nichts mehr für mich mit Emanzipation
zu
tun.
Es ist so absurd alles. Ich schreibe da jetzt gerade mit weiss nicht wie vielen Männern und alle haben das Gefühl, sie schreiben mit einem Model. Aber ich schreibe jetzt einfach mit mir.
Das Ziel, auf manipulativste Art sexuelle Bedürfnisse der Männer maximal ausnutzen, um möglichst viel teuren Content zu verkaufen.
Most of them are lonely and they're looking for love.
Oh Mann, so küsse Nachrichten. Einer schreibt, you make me so hard, I think I'm becoming a sex addict.
Das ist mit Abstand das Grusigste, was ich je gemacht habe in meinem Leben.
Es ist einfach auch eine völlig neue Diskussion. Eben, wie du es am Anfang gesagt hast, die Reproduktion so, ist nicht einfach Ausbeutung unter einem Deckmantel von Selbstermächtigung. Ich glaube, da greift das sehr fest. Plus muss man halt einfach auch sehen, am Schluss, und da sind wir auch wieder bei dem finanziellen Charakter, also ich habe das auch gelesen mit den Agenturen, aber wenn du 20% abtrittst an OnlyFans und dann die Agenturen tendenziell nehmen noch einmal 30%, dann bleibt auch einfach nicht so viel übrig. Und dort sind wir auch in einer Diskussion von dem kapitalistischen Element irgendwie in dem Innen, wo ja, glaube ich, sehr inhärent zu dieser Plattform gehört. Und was ich mir einfach auch noch überlegt habe, ist, dass die Monetarisierung von Intimität ja irgendwie auch Ausdruck von einem kapitalistischen System sein kann, das dich eigentlich wie so ein bisschen zwingt, alle Aspekte von deinem Leben zu monetarisieren. Und ich glaube, gerade weil halt die Plattform kommt, ist ja auch in den USA sehr gross geworden. Man ist kein Geheimnis, die USA hat auch ein gewisses Problem mit halt irgendwie Finanzierung oder Sozialhilfe, alles so ein bisschen die Leistungen, also was einen Sozialstaat am Schluss ausmachen. Und dass man dann eigentlich gerade auch in den Interviews, wo du hast gesagt bei SRF, dort habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, aber ich habe Interviews gelesen, wo die Personen halt auch konkret sagen, dass sie aus einer Notsituation, darum auch Stichwort Pandemie, eigentlich dann auch gezwungen gewesen sind, um das zu machen.
Und was man auch noch muss sagen ist, also die Zahlen sind dort ein bisschen unterschiedlich, aber ich habe kürzlich auch so eine Schlagzeile gelesen, dass irgendwie so eine 28-jährige OnlyFans-Creatorin sich jetzt sozusagen pensionieren lässt, weil sie irgendwie über 60 Millionen verdient hat und so. Und sie hat eigentlich das wollen revidieren, weil irgendwie so 300'000 pro Tag oder pro Woche sind ja doch nicht so schlecht. Aber man muss sagen, das sind die wenigsten. Ah, genau. Also das ist der kleinste Teil. Der grosse Teil sind Accounts mit ein paar Tausend Follower.
Genau, das Versprechen und, von dem grossen Geld, ich glaube, das stimmt einfach
nicht.
Und
da muss man mega aufpassen. Yeah. Und auch mit diesen Agenturen. Also nochmal eben das Stück von der New York Times schildert das auch recht eindrücklich, wo eben ein sogenannter E-Pimp das auch so sagt, der so ist, ah ja, also der hat jetzt schon mega viel geschrieben, aber er will irgendwie nicht zahlen für Inhalt und ah ja, das funktioniert nicht. Und eben bei der einen, die sozusagen schön ist und darum zahlt man für diesen Inhalt nicht. Also es greift plötzlich ganz eine andere Logik nochmal. Es ist nicht, ich lade 3 Fuss-Fotos
auf. Ja, genau, und wirst halt Millionärin mit dem. Ich habe zudem noch, ich habe auch, weil mich das eben auch interessiert hat, habe ich auch noch eine Zahl rausgesucht, und zwar laut Refinery29 hat es im vergangenen Jahr etwa 100, also, und ich meine, wir reden 100, das ist nichts, das ist vernichtend klein, Userinnen gegeben, die jeweils mindestens 1 Million im Monat verdient haben. Klar, das sind auch riesige Summen, aber bei insgesamt, du hast vorhin gesagt, wie viele Nutzende inzwischen, wie viele Millionen Fan-Konten?
300, 305 ist mal eine Zahl, die ich gelesen habe.
Genau, ist ja dann eigentlich das, was du sagst, eine vernichtend kleine Anzahl Personen, die wirklich, wirklich viel Geld mit dem schafft.
Was ich auch noch einen interessanten Aspekt habe gefunden, ist die Frage von, das ist ja auch immer so, was macht es psychisch mit einem als Person? Wir haben vorher darüber geredet, dass das als Bestärkung sein kann, was man macht mit seinem Körper. Und ich habe einen Gastbeitrag bzw. einen Kommentar gefunden von Tilly Lawson im Guardian vor etwa 3 Jahren. Und sie ist Sexarbeiterin in Australien und ist auch Aktivistin und hat auch ein Buch geschrieben und so. Also reflektiert das sehr klar und das war eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Und sie hat dann geschrieben in diesem Kommentar, dass sie auch während der Pandemie, wo halt Bordellzeugen zugegangen hat, sich auf OnlyFans angemeldet und sie war die schlimmste Zeit für sie. Und das habe ich noch einen interessanten Aspekt gefunden, den ich mir nie überlegt habe, also weil einfach mir die Perspektive fehlt, dass sie gesagt hat, es ist online. Das heisst, du schaffst eigentlich die ganze Zeit. Also es ist nicht wie, ein bisschen verkürzt gesagt, ich habe eine Schicht im Bordell, ich arbeite dort und ich gehe wieder heim. Das heisst nicht, dass man das nicht heimnimmt. Das heisst nicht, dass das psychisch nichts mit einem macht. Und nochmal, wir reden von einem sehr spezifischen Ding. Wir reden nicht von Sexarbeit, wir reden nicht vom Strassenstich, wir reden nicht von Ausbeutung und Menschenhandel. Nochmal, das ist ein ganz, ganz anderes Thema, wo wir hier dem auch nicht gerecht werden. Aber sie hat wie gesagt, du bist die ganze Zeit, hast das Gefühl, ich könnte ja arbeiten, ich muss arbeiten. Und dass du nimmst auch wie so die Arbeit heim und auch so Sachen, die sie bis jetzt für sich gemacht haben, wie zum Beispiel Masturbieren, sind dann plötzlich auch so ein Teil von ihrer Arbeit gewesen. Und das hat psychisch mega viel mit ihr gemacht. Das habe ich irgendwie auch noch interessant gefunden, so das ständig müssen liefern.
Ja, genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch das Gefühl, so eine gewisse ständige Bewertbarkeit auch. Ich glaube, das ist ein Online-Phänomen im Allgemeinen. Also ich glaube, mit dem sind sicher auch Influencer und Influencerinnen konfrontiert. Allerdings glaube ich, dass natürlich, wenn die Körper 24-7 kann bewertet werden und du eigentlich live kannst mitlesen, dass das irgendwie auch eine psychische Belastung kann darstellen kann. Am Schluss, ich meine, eben, wir reden über Diskussionen von welches emanzipatorische Potenzial steckt dahinter. Ich merke für mich selber in der Auseinandersetzung mit dem Thema, dass es für mich recht schwierig war, am Anfang zum so die Plattform als gut oder eben irgendwie schlecht im Gesamthaften wahrnehmen. Geht dir das irgendwie ähnlich?
Ich glaube, mir geht es weniger um eine Bewertung. Also was ich wie so auf einer intellektuellen Ebene, und ich sage es bewusst so, wirklich recht interessant finde und irgendwie auch wichtig, um darüber zu reden, ist, und ich habe es vorher gesagt, oder sage jetzt alle so, OnlyFans hat so Pornografie und die Pornografieindustrie verändert. Und um dort nochmal schnell darüber zu reden, also was ist eigentlich Pornografie und wie viel macht es mit uns? Ich meine, es gibt wirklich zig Studien, die auch zeigen, dass wirklich zum Teil Kinder, dass Mädchen und Buben immer jünger Sachen anschauen, dass es immer expliziter, gewaltvoller, grober ist und dass das ein Bild ist, das viel damit aufwachst. Und ich meine, man kann es überall gratis anschauen, es ist irgendwie nicht mehr Zeit, wo man irgendetwas mal auslehnen musste in einer Videothek. und dass das einfach mega viel mit allen macht. Also das eine ist wie das, was du schon angesprochen hast, ist es aussehen, wie muss man aussehen, also es ist der Körper bis hin zu den Geschlechtsteilen, wie muss man performen, bei Frauen und bei Männern, also man muss immer können, man muss alles machen. Und das finde ich schon etwas, was mega wichtig ist, um darüber zu reden. Weil früher oder später kommt jede oder jeder irgendwie, bewusst oder unbewusst oder wie auch immer, mit Pornografie in Kontakt. Und dort finde ich schon, dass so etwas wie Onlyfans gibt, finde ich, kann in dem Sinn bestärkend sein, weil es eben wie so, man zahlt dafür. Und, oder weil die ganze sozusagen die Gratis-Mentalität macht natürlich auch mega viel mit den Produzenten und vor allem mit den Darstellerinnen und Darstellern, dass auch dort immer weniger gezahlt wird, dass man immer extremere Sachen muss machen, dass man überhaupt noch gebucht wird. Und dort sehe ich das schon. Und gleichzeitig bin ich auch so, wird es dort auch immer extremer. Und wie gehen wir irgendwie mit dem um? Und es gibt recht ein tolles Buch von der Amiya Srinivasanan. Sie ist eine britische Philosophin und Oxford-Professorin. Das heisst «How to Sex». Und es gibt explizit auch ein Kapitel über Pornografie, wo sie mit ihren Studierenden über Pornografie redet. Und zwar in einem recht guten Ton. Und so sehr viele Sachen, die... Ja, und ich finde es manchmal schon schwierig, wie gehen wir mit dem um? Weil ich meine, auch Sex am Ende ist etwas sehr Emotionales. Ist Lust etwas Emotionales? Man kann wie nicht sagen, warum findet man etwas gut, warum hat man einen gewissen Kink. Und das passt ja auch, wenn es so lange irgendwie consensual ist. Das Problem ist einfach, wie wer oder was ist auf der anderen Seite. Stichwort Ausbeutung. Und mit dem merke ich so, hadere ich irgendwie extrem. Und finde es mega schwierig, irgendwie zum dort auch so ein, ist es jetzt gut oder schlecht, Takeaway irgendwie finden.
Es geht mir ähnlich, aber ich glaube auch, das fasst am Schluss die Diskussion auch gut zusammen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Tenor, also auch in der Wissenschaft. Ich habe sehr, sehr viel Text gelesen. Vielleicht noch so als Abschluss für mich. Es gibt auch, weil ich vorher vielleicht auch sehr ein kritisches Zitat von der Belisa Andergassen aufgebracht habe. Es gibt auch einfach Gegenstimmen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Das muss man vielleicht an dieser Stelle einfach auch mal noch betonen. Die Madita Oeming, sie ist Kulturwissenschaftlerin und Aktivistin mit Schwerpunkt Pornografie. Und zum Beispiel sie sagt, die Vielfalt an Körpern und Begehren, die man auf OnlyFans findet, ist so viel grösser als die, die man in Mainstream-Medien finden kann. Also auch da ist ein sehr großes emanzipatorisches Potenzial für mich. Ich finde selber, ich ordne das ein bisschen kritisch ein, weil ich einfach der Meinung bin, dass das Spannungsfeld bleibt, dass OnlyFans auch muss nach Faktoren agieren, die halt irgendwie auf bestehende Schönheits- und Körpernormen zurückgreift, was die Vielfalt, glaube ich, einfach auch wieder einschränkt. Nochmal das Stichwort, das ich aufgebracht habe, wer sind, wenn man anschaut, wer Konsumenten sind, glaube ich, ist das Potenzial für mich nicht so gross. Annike, was hast du diese Woche als Tipp mitgebracht?
Ich habe ein Buch mitgebracht, und zwar von der Eva Bieringer, deutsch-österreichische Journalistin und Autorin. Es heisst «Unversehrt». Es geht um Frauen und Schmerzen. Es geht um Schmerzen, die weiblichen Körper angetan wird. Es geht von häuslicher Gewalt. Es geht aber auch Schmerzen, die man erleidet, zu Endometriose, unterdiagnostizierte Krankheiten. Und ist sehr interessant. Springt manchmal ein bisschen in den Thematiken. Aber finde ich, ist so ein guter Einstieg, wenn man sich mit diesem Thema mal beschäftigen will. Und auch zum Teil sehr ärgerlich und frustrierend. Was hast du mitgebracht?
Ich habe einen Instagram-Kanal, der heißt New Happy Co. oder CO. Und zwar von der Stephanie Harrison. Sie ist Bestseller-Autorin von New Happy. Um was geht es dort? Es wirkt vielleicht für manche ein bisschen flach. Ich habe die Diskussion schon ein paar Mal gehabt. Es geht darum, zum Gefühl auch irgendwie zu visualisieren. Also da gibt's so Kacheln, wo zum Beispiel von «Ich schaff's nicht» zu «Ich hab's getan». Und das halt mal anders visualisiert, als dass man das vielleicht im Kopf macht. Und irgendwie finde ich es auch einfach so ein bisschen good feel Content. Es tut gut, um das anzuschauen. Auch wenn es dazwischen mal ein bisschen etwas hat, wo man vielleicht ein bisschen die Augen kann verdrüllen. Insgesamt aber mega herzig gemacht.
Mega, ich bin sie jetzt gerade am Anschauen. Finde ich gut. Ending on a positive note.
Genau.
In diesem Sinn, merci vielmals fürs Zuhören. Mein Name ist Annik Hosmann.
Ich bin Annik Sen.
Mein Name ist Sarah Spreiter.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.